Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und auch wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie umgehen mit den in die Höhe schnellenden Corona-Zahlen. Braucht es jetzt nochmal extra Beschränkungen auch für die Kulturbetriebe, die Theater, die Bühnen, oder sind die ausreichend gerüstet mit Hygienekonzepten? Da hat Carsten Broster, Kultursenator in Hamburg, heute sehr deutlich gesagt:
Es gibt wahrscheinlich wenige Orte, die momentan sicherer sind in dieser Pandemie als diese klassischen Kulturorte, in denen Veranstalter sehr intensiv darauf achten, dass man sich eben nicht ansteckt und das Virus sich nicht verbreitet.
Wir sprechen hier bei Fazit über einen neuen Erlass zu Veranstaltungen aus Nordrhein-Westfalen, und zwar mit dem Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Und solange auf der Bühne noch etwas passiert, werden wir bei Fazit auch darüber berichten. Eine Ballett-Uraufführung von Demis Volpi in Düsseldorf und Olivier Messiaens Mammutwerk Franz von Assisi in einer neuen Fassung in Basel. Und natürlich auch ein Blick auf den zweiten Tag der Frankfurter Buchmesse. Maximal 250 Teilnehmer in geschlossenen Räumen bzw. maximal 20% Auslassung sieht ein neuer Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen für Veranstaltungen vor, mit Gültigkeit seit gestern. Eine Regelung, die vor allem kleine und mittlere Häuser arg trifft. Das Komödchen in Düsseldorf hat bereits angekündigt, den Laden dicht zu machen. Nordrhein-Westfalens Kulturministerin stand uns für ein Interview leider nicht zur Verfügung, hat aber schriftlich mitteilen lassen, die Beschlüsse des Bundes räumten ja auch Ausnahmen ein. Die Schutzverordnung müsse noch mal aktualisiert werden. Und Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der warnt generell vor zu schnellen Entscheidungen.
Also ich glaube, worauf wir immer achten müssen, ist, tun wir Dinge, die tatsächlich infektionsmedizinisch notwendig und geboten sind. Und wenn wir wissen an vielen Stellen, dass man schon teilweise seit Monaten sicher veranstaltet und keine Infektionskette in einem Theatersaal endet, wenn man sie zurückverfolgt, dann zweifle ich doch etwas an sozusagen so schnellen Entscheidungen, die dann dazu führen, dass man da wieder zu Einschränkungen kommt. Wenn das einen Effekt hätte, müsste man es tun. Wenn es keinen Effekt hat, sollte man es aber auch lassen und sich darauf konzentrieren, wo man tatsächlich Möglichkeiten mit sich bringt.
Ja, da scheinen die Kulturpolitiker also doch irgendwie zurückzurudern. Marc Grandmontagne ist am Telefon, Chef des Deutschen Bühnenvereins. Guten Abend.
Guten Abend.
Was halten Sie von diesem neuen Erlass in Nordrhein-Westfalen?
Ja, ich würde mich dem Statement von Herrn Broster auf jeden Fall anschließen. Wir halten den für völlig verfehlt und haben ihn deswegen auch kritisiert. Es ist also ein Erlass des Gesundheitsministeriums an die Kommunen und unteren Verwaltungsbehörden in Nordrhein-Westfalen. Und der ist auch in den Kommunen, in denen die Inzidenzwerte über 35 bzw. über 50 jetzt geklettert sind, also 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, auch schon weitergereicht worden an den Theatern. Er gilt sofort. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen stehen ganz plötzlich vor der Tatsache, dass sie nur noch 20% bzw. 250 Leute in ihr Theater lassen können. Das ist natürlich verheerend jetzt aufgrund der Spielplanung. Und in der Tat, für uns liegt der Schlüssel darin zu sagen, es gibt bisher keine einzige nachgewiesene Infektion in einem Theater, nicht in Deutschland, aber auch nicht in Österreich, also nicht in Wien, nicht in Salzburg, auch nicht in der Schweiz, soweit wir wissen. Und insofern ist das überhaupt kein Ort, der irgendwie tauglich ist, um diesem steigenden Inzidenzwert zu begegnen.
Gut, das ist natürlich eine Argumentation, die wir auch bei den Anti-Corona-Demonstrationen auf den Straßen hören. Gibt ja gar keinen Fall. Vielleicht ja auch gerade deshalb, weil es eben Maßnahmen gab zum Schutz.
Genau, also wir sind keine Corona-Leugner, ganz im Gegenteil. Wir sind ja für den Gesundheitsschutz. Wir sind in den letzten Monaten, seit die Pandemie aufgetreten ist, ja in engem Schulterschluss mit Kommunen, Bund und Ländern, also der Politik gegangen, haben Wege gesucht. Und jedes Haus hat ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Das ist auch eine betriebliche Pflicht, die der Bundesgesetzgeber ja angeführt hat. Und wir wissen übrigens auch durch Experten wie das Umweltbundesamt, die uns gegenüber gesagt haben, wenn ihr eine moderne Raumlufttechnik habt, das haben die großen Häuser auf jeden Fall alle, dann ist das ein sicherer Ort und da muss man sich nicht viel Gedanken um eine Infektion machen. Insofern ist es also eher eine Erkenntnis und keine bloße Behauptung.
Man muss vielleicht diesen Erlass, diese Zahlen auch nochmal ins Verhältnis setzen zu dem, was in Nordrhein-Westfalen vorher Regel war. Da waren die Theater ja halb voll zumindest, ne?
Die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen hat erlaubt, dass man theoretisch zu 100% hätte wieder bestuhlen können, unter der Voraussetzung, dass die Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen und das Erfordernis des Mindestabstands dann entfallen kann, wenn sichergestellt ist, also wer wo sitzt, die Rückverfolgbarkeit also gegeben ist. Das hat sich als praktisch jetzt nicht greifbar erwiesen, weil die Menschen wollen, glaube ich, einen Sicherheitsabstand. Das ist auch in Ordnung. Das heißt, wir laufen eigentlich auf 50% raus und in den letzten Monaten sind eben die Spielpläne und die Produktionen so gelaufen, dass jetzt auch 50% Karten ungefähr wieder verkauft werden. Und das ist jetzt von einem auf den anderen Tag nicht mehr möglich, ohne dass es dafür einen objektiven Grund gibt.
Das heißt, mit 50% sind Sie einverstanden, ja?
Wir würden sagen, da es ja keine Infektionen im Zuschauerraum gibt und es ein ganz strenges Regelkorsett gibt und die Menschen sich daran halten, müssen wir an diesem Zustand nichts ändern.
Wer ist denn da besonders betroffen? Also das Komödchen hat sich ja schon geäußert, da werden wahrscheinlich noch andere Theater jetzt an die Öffentlichkeit treten und sagen, das geht so nicht. Aber wo würden Sie sagen, ist denn so die Schallgrenze erreicht?
Ja, die Kleinen sind natürlich besonders betroffen, natürlich auch die kleinen Privattheater. In diesem Kontext auch anzumerken ist, dass das Land Nordrhein-Westfalen ja auch Landesmittel vergibt zur Unterstützung der Privattheater, also um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, das Kulturministerium fördert dankenswerterweise die Arbeit und das Gesundheitsministerium macht die natürlich mit so einem unüberlegten Schritt jetzt einigermaßen zunichte. Und da wollen wir einfach, dass man sich besser abstimmt, das besser kommuniziert. Aber Sie haben recht, es ist für kleine und mittlere Theater, insbesondere für Privattheater, sehr schnell existenzbedrohend. Und insofern ist es absolut verständlich, dass wir uns jetzt fragen, wir müssen was tun, die Infektionszahlen gehen nach oben, aber es ist wichtig, auf die wahren Infektionsquellen zu gucken, weil bisher ist nicht bekannt, dass im Publikumsraum eines Theaters sich jemand infiziert hat. Insofern sind wir in unserem Bereich nicht dafür verantwortlich, dass die Zahlen steigen.
Jetzt haben wir einige Monate, mehr als ein halbes Jahr Corona-Pandemie hinter uns, einen ersten Lockdown, sind natürlich auch alle so ein bisschen müde und würden gerne wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Wie schätzen Sie denn die Bereitschaft in Ihren Kreisen überhaupt ein zu weiteren Maßnahmen, was Corona betrifft? Ist da Müdigkeit, ist da Erschöpfung, ist da Frustration zu spüren?
Ja, ich sehe Müdigkeit, ich sehe auch Erschöpfung und natürlich insbesondere für die Künstlerinnen und Künstler, sowohl für die in den Häusern Angestellten als auch für die Freien, ist das eine absolut verheerende Situation. Also auch eine, die psychisch, emotional natürlich zu wirken beginnt, wenn sie ihren Beruf nicht richtig ausüben können, wenn sie nicht normal tanzen können oder normal im Orchester spielen oder singen oder spielen, dann schlägt sich das früher oder später auch aufs Gemüt. Das muss man sehr ernst nehmen. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir alle wissen, wir sitzen in einem Boot und die Entwicklung der Pandemie ist ja kein Automatismus, der vom Himmel fällt, sondern er hängt an unserem eigenen Verhalten. Wir haben bisher bei uns einen sehr großen Konsens und eine große Bereitschaft gehabt, auch diese Regeln natürlich anzuwenden, sehr verantwortlich damit auch umzugehen. Es gibt auch übrigens auf der Bühne ganz wenige Fälle nur, die, sobald sie publik wurden, sofort auch nachbearbeitet wurden. Die entsprechenden Mechanismen sind in Gang gekommen. Also es gibt eigentlich eine gute Erfahrung, auch einen guten Erfahrungsschatz, der aufgebaut wurde, wer sich jetzt wie verhält. Das schlägt sich ja auch in jeder Bürosituation nieder, auch bei uns im Bühnenverein. Ich glaube, wenn die Erfahrungen positiv sind, muss man jetzt einfach sagen, wir müssen da durch und wir müssen diszipliniert sein. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass diese Zahlen weiter steigen und das wird zum Schaden von uns allen sein. Insofern sind wir auch bereit und gehalten, uns so weit wie möglich einzuschränken.
Das sagt Marc Grandmontagne, Chef des Bühnenvereins, zu den neuen Corona-Beschränkungen in Nordrhein-Westfalens Veranstaltungsorten. Dankeschön.
Danke an Sie.
Und mit einer maximalen Auslastung von 20% hat heute Abend eine Ballettpremiere in Düsseldorf stattgefunden. Man hat das gelöst mit zwei Aufführungen hintereinander. Und zwar war das die erste Uraufführung von Demis Volpi in Düsseldorf, der ja die Nachfolge des hochgefeierten Ballettchefs Martin Schläpfer angetreten hat. Far and Near Are All Around war der Abend überschrieben und Demis Volpi hat zu der Musik der US-amerikanischen Komponistin Caroline Shaw choreografiert. Partita for Eight Voices, ein A-Cappella-Stück von Caroline Shaw. Was man zu diesen Klängen sah und erlebte, erfahren wir jetzt von Elisabeth Nehring. Ja, wo wir schon so viel über Corona und Bühne gesprochen haben, spielte das in dieser Uraufführung auch eine Rolle, Elisabeth Nehring?
Ja, also Corona war heute auf jeder Ebene präsent, in dem, wie sich das Ganze für uns als Publikum angefühlt hat, im fast leeren Zuschauerraum, aber natürlich auch auf der inhaltlichen Ebene. Der Titel Far and Near, All Around, also umgeben von Nähe und Ferne, bezieht sich auf das Gefühl von Einsamkeit und Isoliertheit, auch wenn viele Menschen um einen herum sind, wenn man sie aber nicht erreichen oder berühren kann. Natürlich waren auch die Choreografien, also von Demis Volpi, beide Choreografien von den geltenden Abstandsregeln geprägt, wie derzeit überall im Tanz. Aber Corona hat heute Abend auch mal was Gutes hervorgebracht, denn eigentlich war das heute kein Doppelabend, sondern ein dreiteiliger. Denn statt einer Pause gab es ein Konzert. Wir sind alle sitzen geblieben, auch Corona-bedingt, und haben das Ritornello von Caroline Shaw gehört. Ganz wunderbar live gespielt. Das ist ein interessantes Stück von dieser noch sehr jungen US-amerikanischen Komponistin. Und es hat eben deswegen so gut gepasst, weil, wie Sie sagten, Choreograf Demis Volpi im zweiten oder nach meiner Rechnung dritten Teil des Abends eben mit der Partita gearbeitet hat. Das war eine tolle Einstimmung und ich finde das Konzert statt Pause eines, das man auf jeden Fall ausbauen sollte.
Und was macht Demis Volpi mit dieser Musik von Caroline Shaw?
Ja, so rum kann man fragen, aber man kann irgendwie auch andersrum fragen, was macht die Musik von Caroline Shaw mit Demis Volpi? Denn diese Musik ist ja unheimlich dominant irgendwie, ja, also sprechend und außergewöhnlich. Ein A Cappella-Stück in vier Sätzen, in dem, wir haben es ja gehört, in dem Beispiel die Stimme in so ganz unglaublich vielfältig eingesetzter Form eine große Rolle spielt. Und diese Musik, die wird ja immer mit Joy, mit Freude assoziiert. Aber ich fand, dass das heute, also gerade in so, wir haben ja jetzt nur dieses eine Beispiel gehabt, aber es gibt eben auch so ganz viel anderes, auch gesprochenen Text und so. Und es hat dieser Merkwürdigkeit der ganzen Situation, hat es ganz doll verstärkt auf eine faszinierende Weise. Und es hat natürlich auch mit der Choreografie von Demis Volpi zu tun. Er lässt so seine 8 Tänzerinnen, die stecken in schweren, unheimlich weiten, groben Arbeitshosen mit so großen Taschen an den Seiten, aus denen bei jeder Bewegung feine Sägespäne herausfliegen. Und diese Hosen, die vermitteln schon eine ganz starke Verbundenheit mit dem Boden, etwas Schweres. Und die Tänzerinnen, die bleiben auch lange am Platz und wirken fast wie eine monolithische Gruppe. Und der grundlegende Kontrast der Choreografie ist die Spannung einerseits zwischen eben dieser räumlichen Statik, also überwiegend am Platz, sich nur langsam nach vorne und hinten bewegend als Gruppe, und einer sehr kleinteiligen, subtilen Einzelarbeit an den jeweiligen Körpern. Am Anfang sind das eher so fein ziselierte Bewegungen des Oberkörpers und später geht das eher so nach unten, in die Beine, in die Hüften, und das kreiert starke Spannungen.
Und es gab ja noch eine zweite Aufführung, ne, von Juan Jo Arques. Für ihn auch die erste Arbeit für das Ballett am Rhein. Was war das für ein Stück?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz andere Handschrift, ein anderer Stil, wo Volpi eher statisch bleibt, lässt Juan Jo Arques die Tänzerinnen dynamisch durch den Raum fließen, wobei Volpi alles schwarz-weiß-grau ist in der Ästhetik, so eher industriell geprägt wird es bei Arques bunt. Die Tänzerinnen tragen ganz weiche, fließende Hemden und Hosen, das erinnert so ein bisschen an edle Schlafanzüge, so ganz teure, aber so in knallbunten Farben, pink, lila, giftgrün und gelb. Und Juan Jo Arques hat sich für die Musik von Marc Mellitz entschieden und dafür die Gefühle der Tänzerinnen während der Corona-Isolation einfließen zu lassen in die Choreografie. Und da kommen wirklich ganz wunderbare, virtuose, aber auch durchlässige Bewegungsstudien bei raus und auch ein paar Momente, die so ein bisschen die Kitschgrenze streifen.
Also für Sie der Favorit des Abends auf jeden Fall Volpi, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie die Favoriten des Abends waren echt die Tänzer, die eben heute zweimal getanzt haben. Ich habe es ja beim ersten Mal jetzt gesehen.
Ja, eine Wahnsinnsbelastung, ne?
Total. Und es war wirklich großartig, dass es geklappt hat. Der Intendant Christoph Meyer ist vor der Vorstellung auf die Bühne gekommen und hat nochmal von diesem Irrsinn der letzten 36 Stunden erzählt, in denen das ja erst entschieden wurde. Er hat auch gesagt, dass es eben die Idee war, von Demis Volpi zweimal zu spielen, und alle Mitarbeiter hätten zugestimmt und er sei eben sehr stolz auf alle Mitarbeiterinnen. Und das muss man jetzt auch wirklich nochmal so anerkennend sagen. Das war eine für alle, für die Tänzerinnen natürlich ganz besonders, aber für alle Mitarbeiterinnen eine Riesenaufregung und Belastung, das alles so schnell umzumodeln und zu stemmen. Und also von daher war das irgendwie auch echt ein total toller Abend.
Elisabeth Nehring über den Ballettabend in Düsseldorf, wo Demis Volpi neuer Ballettchef ist. Nächste Vorstellung ist am Samstag. In seinem Film Der Pianist hat Roman Polanski das Überleben eines Juden im Warschauer Ghetto verarbeitet. Er selbst hat ja als Kind das Krakauer Ghetto überlebt und wurde von einer sehr armen Bauernfamilie gerettet. Später suchte Polanski dann verzweifelt nach dem Ehepaar. Doch erst 2017 lernte er durch die Macher eines Dokumentarfilms deren Enkel kennen. Jetzt hat die Gedenkstätte Yad Vashem posthum seinen Rettern geehrt, seine Retter in Polen geehrt. Und Polanski war auch mit dabei. Jan Paluk hat berichtet.
Pierwszymi odznaczonymi dziś bohaterami są Stefania i Jan Buchałowie.
Auszeichnung als Gerechte unter den Völkern im Stadtmuseum Gleiwitz. Stanisław Buchała nimmt sie entgegen, stellvertretend für seine Großeltern Stefania und Jan Buchała, früh an Tuberkulose gestorbene polnische Bauern, die, obwohl bitterarm, mitten im Krieg den ungefähr 10-jährigen Roman Polanski aufnehmen und in ihrem Haus, nach den Erinnerungen eher eine Hütte, verstecken, obwohl sie kaum die eigenen Kinder versorgen können. Wie sich Polanski Jahrzehnte später erinnert in seinem Schreiben an die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Und obwohl unter deutscher Besatzung in Polen Todesstrafe gilt für den, der Juden hilft. In Gleiwitz erklärte der Regisseur jetzt: Ich habe zweimal den Ort in der Nähe von hier zwischen Gleiwitz und Krakau besucht. Er heißt Wysoka. Dort gab es nicht mehr das mit Stroh bedeckte Haus, in dem die Buchałas lebten. Und bis vor wenigen Monaten wusste ich nicht, dass es irgendwo in Polen noch den Enkel von Frau Buchała gibt, die ungewöhnlich edelmütig war, religiös, ganz anderer Religion als der kleine Junge, den sie beschützte. Eingesperrt im Krakauer Ghetto schneidet Polanskis Vater in einem unbewachten Moment ein Loch in den Zaun und schiebt den jungen Roman heraus. Der Junge kommt zunächst gegen Wertgegenstände bei Bekannten der Familie unter, die ihn weiterreichen. Am Ende landet er bei den Buchałas, die nichts bekamen. Erst durch Arbeiten junger polnischer Dokumentarfilmer trifft Polanski ein Dreivierteljahrhundert später den Buchała-Enkel Stanisław. Dokumentarfilmer Mateusz Kudła beschreibt die Szene so. Das war eine sehr bewegende Begegnung, umso mehr als Herr Buchała in dem Moment Fotos herausholte, auf denen Stefania und Jan Buchała zu sehen waren. Herr Polanski sah zum ersten Mal nach 70 Jahren Menschen, die ihm das Leben gerettet hatten, und das hatte er nicht erwartet. Gut 7000 Polen sind als Gerechte in Yad Vashem verewigt. Keine Nation zählt so viele dieser Ehrentitel. Allerdings war Polen auch Epizentrum des Völkermords. Jeder zweite der 6 Millionen im Holocaust ermordeten Juden war zugleich polnischer Staatsbürger. Die polnische Holocaustforscherin Barbara Engelking stieß öfter auf Menschen wie die Buchałas. Gerade die Ärmsten halfen den Verfolgten. Wenn man die Provinz erforscht, stößt man auf ein Muster, dass Menschen den Juden helfen, die am Rande des Dorfes leben, am Wald, nicht gerade im Zentrum, irgendwo abseits und nicht selten auch im sozialen Sinne. Die sogar im Streit mit dem Dorf stehen, uneheliche Kinder oder Andersgläubige, die nicht recht passen. Und das kann man schon wieder damit erklären, dass es Menschen sind, die selbst wissen, wie sich Ausgrenzung anfühlt. Der Enkel der Buchałas hätte eigentlich leicht selbst darauf kommen können, dass seine Familie dem inzwischen weltberühmten Regisseur Polanski das Leben gerettet hatte, hätte er nur die in den 80er Jahren erschienene Polanski-Autobiografie gelesen, wo die Ereignisse recht genau beschrieben sind. So aber kannte Stanisław Buchała nur vom Vater die Anekdote, es habe da einen Romek gegeben, der ausgewandert sei, beide hatten miteinander gespielt. Polanski äußerte sich vor allem positiv über die Großmutter, offenbar die eigentliche Herrin im Haus der Buchałas, die einzig und allein aus Menschenliebe gehandelt habe. Jan Buchała, der Großvater, sei eher am Gedeihen seiner Tabakpflanzen interessiert gewesen. Der Enkel rückt das gerade.
Heroischer Das war heldenhaft von der Großmutter, aber auch vom Großvater. Er musste zustimmen, sonst hätten sie ihn nicht gerettet. Und dass Polanski sich daran erinnert, heißt, dass es ihm gut ging, er sich gut erinnert. Er hat sich an vieles erinnert. Ich habe von ihm viel über meine Familie erfahren. Er beschrieb, wie er spielte, wie er meinem Vater die Bahn zeigte. Der glaubte gar nicht, dass es so etwas wie eine Eisenbahn gibt. Durch diese Ehrung sollen die Leute erfahren, gerade jetzt in der Pandemie, dass es Menschen gibt, die selbstlos etwas für einen anderen Menschen tun und dass es gut ist.
Die Geschichte einer späten Begegnung. Die Retter von Roman Polanski im Krakauer Ghetto sind heute posthum von Yad Vashem geehrt worden. Übrigens ist Polen eines der wenigen Länder, in das Polanski ohne Angst vor einer Verhaftung reisen kann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedl.
Der renommierte Shakespeare-Übersetzer Frank Günther ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte der Hartmann und Stauffacher Verlag in Köln mit. Günther hat fast das gesamte Werk William Shakespeares neu ins Deutsche übertragen. Das seien die heute meistgespielten Fassungen auf deutschsprachigen Bühnen, so der Verlag. Frank Günther war eigentlich Anglist, hatte aber auch lange als Theaterregisseur gearbeitet. Vor einiger Zeit hatte er sich über seine beiden Grundregeln für das Übersetzen geäußert.
Ein Blankvers ist ein Blankvers ist ein Blankvers. Und ein Witz ist ein Witz ist ein Witz. Ein Witz, der 450 Jahre alt ist oder 400 Jahre alt ist, ist nicht mehr unbedingt einer der frischesten. Den trotzdem wieder zu einem spontan möglichen Lacher zu machen, ist die Aufgabe. Wo damals ersichtlich gelacht wurde, wo ein Karlauer, ein Witz gemeint war, muss wieder einer stehen und der muss auch irgendwie heute wieder funktionieren sprachlich.
Die spanische Bestseller-Autorin Eva García Sáinz de Oturi hat den diesjährigen Planeta-Preis gewonnen, die am höchsten dotierte literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt. Die 1972 in Vitoria im spanischen Teil des Baskenlandes geborene Autorin erhielt die mit 601.000 Euro dotierte Auszeichnung in Barcelona für ihren historischen Roman Aquitania, in dem es um kriminelle Intrigen geht. Bekannt wurde Sáinz de Oturi, die zunächst als Augenoptikerin arbeitete, vor allem mit ihrer Romantrilogie Die Stille des Todes, Ritual des Wassers und Die Herren der Zeit. Für die 69. Ausgabe des Wettbewerbs waren 582 bisher unveröffentlichte Romane eingereicht worden. Das Folkwang-Museum in Essen zeigt ab kommenden Monat mit dem Gemälde Himmel ein Werk von Gerhard Richter, das bislang nie der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Das großformatige Bild wird dem Museum von einer Essener Privatsammlung als Leihgabe ein Jahr lang zur Verfügung gestellt. Es war bislang nur aus Abbildungen bekannt. Ein Sammlerpaar hatte es den Angaben zufolge kurz nach seiner Entstehung direkt aus dem Atelier des Künstlers erworben. Das hochformatige Bild stammt aus dem Jahr 1978. Das Alanis Morissette Musical Jagged Little Pill geht bei den Tony Awards als Favorit ins Rennen. Das vom gleichnamigen Erfolgsalbum der kanadisch-amerikanischen Sängerin inspirierte Stück wurde heute gleich 15 Mal für die wichtige Auszeichnung nominiert, unter anderem in der Kategorie Bestes Musical. Konkurrent in dieser Kategorie ist die Bühnenversion des Filmklassikers Moulin Rouge. Bei den Theaterstücken ist Slave Play, das sich mit der Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten beschäftigt, in der Favoritenrolle. Ein genaues Datum für die Preisverleihung wurde noch nicht genannt. Die Tony Awards zählen zu den wichtigsten Theaterpreisen weltweit.
Es waren die Kulturnachrichten mit Christian Riedl. Olivier Messiaen hat eine einzige Oper geschrieben, François d'Assise, ein Monumentalwerk, das extrem selten aufgeführt wird, weil extrem schwierig auf die Bühne zu bringen. Und da sind wir natürlich hellhörig geworden, dass ausgerechnet jetzt während der Corona-Pandemie eine Premiere in Basel stattfindet. Ein Wagnis, kann man schon sagen, für viele Kritiker vor allem, aber auch deshalb ein Wagnis, weil da so eine abgespeckte Version aufgeführt wird von Oskar Strasnoy. Kleines Orchester, kleiner Chor. Kann das was werden, wo es bei Messiaen doch immer so um die großen sphärischen Klänge geht? Jörn Florian Fuchs war für uns bei der Premiere. Was macht denn dieser Oskar Strasnoy mit dem Ursprungswerk?
Er reduziert das tatsächlich auf eine gute Weise, sodass es gespielt werden kann, nicht nur, wenn man Corona-Beschränkungen hat, sondern auch, wenn man eben ein mittelgroßes Haus wie Basel hat und man sagt, ich möchte dieses Werk mal umsetzen. Das kann ich gleich vorwegnehmen, vor allen Dingen durch den musikalischen Leiter Clemens Heil und durch Michael Clark als Chorleiter hat das sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt da auch die berühmten Ondes Martenot zu hören, auf die kann man nicht verzichten, frühes elektronisches Instrument, und die ganzen Vogelkonzerte, die in dem Stück eine Rolle spielen, die sind tatsächlich ein bisschen ausgedünnt, aber insgesamt funktioniert diese Fassung schon.
Dann hören wir mal in einen Ausschnitt rein. Ausschnitt aus der Messiaen-Premiere in Basel. Jörn Florian Fuchs, der Chor soll ja mit solchen Playback-Effekten vergrößert worden sein. Also man hat da schon so technische Unterstützung gesucht, um den Klang größer zu machen, ja?
Ja, der Chor ist überhaupt auf der Bühne gar nicht zu sehen, der ist nur zu hören. Das ist allerdings so perfekt tatsächlich ausgesteuert, dass man gar nicht unterscheiden kann, was wurde jetzt aufgezeichnet, also um ihn eben größer zu machen schon, und was wurde live gesungen. Das mischt sich also auf eine sehr, sehr gute Weise, und es ist der typische Messiaen-Raumklang, der da entsteht. Und was ich sagen muss, was spektakulär ist, ist schon, dass man auch an diesem Haus wirklich ein Solistenensemble zusammengestellt hat, allen voran Nathan Berg als Saint-François, das alles an diesem Abend gibt und das wirklich bis in die kleineren Partien überzeugt. Zum Beispiel noch Rolf Rohmai als Lepra-Kranker, der hier eine ganz besondere, auch szenische Rolle spielt.
Es wird ja erzählt, eine Geschichte über den Glauben. Also wird das in der Basler Fassung irgendwie so umgedeutet, neu interpretiert?
Wir erleben tatsächlich den Leidensweg vom heiligen Franziskus, wie ihn Messiaen ja in dieser sehr langen Oper, die auch etwas gekürzt ist übrigens, hier uns präsentiert. Allerdings auf eine doch sehr umgedrehte Weise, wie man es sonst kennt. Die große Erlösung am Schluss, Franziskus erleidet ja die Stigmata und anschließend wird er dann doch erlöst. Es kommt dieser große Jubel mit Orchester und Chor, diese Überwältigung am Schluss. Da ist das Bild so, dass ein zusammengebrochener Toter Franziskus am Boden liegt von dem Engel, der in diesem Stück eigentlich eine Pennerin ist, die immer wieder durch die Szenerie geistert, ihm noch ein paar Vogelattrappen, aber so ein paar Pappvögel auf sozusagen sein Grab legt. Das Ganze ist eine sehr irdische Sicht. Es ist gleichsam ein total religiöses, transzendentales Stück, in das hier heute Abend das profane Leben einbricht, und zwar spektakulär. Wir haben eine Raumbühne von Martin Arc, der für solche Konzeptionen schon einschlägig berühmt ist. Das bedeutet, wir sitzen zum Teil, ein Teil des Publikums, mittendrin des Orchesters auf der Bühne. Es ist eine französische, dystopische postapokalyptische Szenerie mit einem Carrefour-Supermarkt, der von Obdachlosen bewohnt wird. Es ist überall Leid und Elend. Es gibt Hochspannungsmasten, unter denen eine kleine Zeltstadt eingerichtet ist, und so spielt sich dieses Stück dann ab, ohne die üblichen, sehr schönen Effekte. Die Vögel sind eben von Franziskus zum Teil selber in Handarbeit aus Pappe gemacht, werden auch dann auf diese Hochspannungsmasken draufgeklebt. Also wir haben jemand, der in dieser Gesellschaft der Obdachlosen, der kaputten Kreaturen versucht, irgendwie über die Runden zu kommen, auch anderen zu helfen, was ihm zum Teil gelingt. Dann gibt es wieder Machtkämpfe und dann gibt es streckenweise, aber das ist wirklich nur angedeutet, doch so etwas wie die Transzendenz, die hineinkommt, nämlich in Form dieser überwältigend strahlenden Musik von Messiaen, wo man nicht ganz genau dann weiß, und das weiß, glaube ich, der Franziskus in dieser Inszenierung auch nicht, ist es eine Spinnerei, dass er diese Musik jetzt hört, dass er wirklich auch verschreckt ist und sich die Ohren zuhält manchmal, ob dieser Fülle, oder ist das doch eine andere Dimension, die jetzt hier mit hineinbricht. Also das bleibt so ein bisschen in der Schwebe, aber insgesamt ist es wirklich eine sehr, sehr düstere Sicht auf dieses Stück, das fast nie interpretiert wird, sondern eins zu eins als Oratorium Sanatorium gespielt wird. Mhm. Und es ist also ein überwältigendes Erlebnis, das über diese 4 Stunden so zu haben.
Herr Fuchs, sagen Sie noch ganz kurz was zu Benedikt von Peter. Der hat Regie geführt, ist ja neuer Basler Intendant. Ist es ein guter Einstand?
Absolut. Er ist ja ein Spezialist für diese Raumwirkung, für dieses Aufbrechen der Stücke, für die Dekonstruktion. Und hier nimmt er das Stück musikalisch sowieso komplett ernst, 1:1, und erzählt eben diese Geschichte aus einer sehr düsteren, negativen Sicht, aber auch sehr heutig. Es kommt noch, ich nenne nur einen einzigen kleinen Punkt noch, der Carrefour-Supermarkt. Da kommt dann auf einmal das Wort Fou, also Fou, der Narr im Französischen. Also mit so kleinen Nuancen wird auch gearbeitet. Das war ein ganz toller Einstand für ihn und das Team, finde ich.
Jörn Florian Fuchs über François d'Assise von Olivier Messiaen, inszeniert am Theater Basel in einer reduzierten Orchesterfassung. Äußerst reduziert findet derzeit ja auch die Frankfurter Buchmesse statt, nämlich als sogenannte Special Edition, weitgehend auf dem Bildschirm im Netz. Die Bücher stellen die Autoren auf Online-Plattformen vor, es gibt digitale Konferenzen und die Messe selbst bewertet diese Verlegung ins Internet positiv. Ja, was will sie auch machen? Meine Kollegin Stefanie von Oppen hat sich an Tag 2 durch das Programm geklickt.
Die Kanadierin Diane Obmosavin mischt Klänge der indigenen Völker mit klassischer Musik. Ein Höreindruck aus dem Gastland der Buchmesse, das im nächsten Jahr eine zweite Chance bekommen wird, aber schon in diesem Jahr auf ziemlich beeindruckende Weise präsent ist. Wer sich also digital auf der Messe bewegt, kann Schriftsteller und Schriftstellerinnen Kanadas in Porträts und Gesprächen erleben, wie zum Beispiel Margaret Atwood, die auf die Frage des Moderators nach ihrem Blick in die Zukunft sagt:
First of all, we don't know. He's going to be elected president of the United States.
Zuallererst wissen wir nicht, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Wir wissen nicht, was aus dem Ding mit dem Supreme Court wird. Da ist viel Geld im Spiel, in jeder Hinsicht. Und es ist die Frage, ob wir bereit sind, Geld in grüne Jobs und eine Lösung für die Klimakrise zu investieren. Was wir schaffen könnten. Wir haben die Ressourcen dazu. Ob wir das tun werden oder ob wir von der Klippe springen und unsere eigene Vernichtung riskieren, das weiß ich nicht.
Jump off the cliff into extinction. I don't know.
Zwischen Videos von Verlagen und Ausstellern aus Deutschland und der ganzen Welt lässt es sich unendlich seppen. Man kann zum Beispiel auf der Seite des Bebra Verlages Andreas Dresen bei der Vorstellung seiner Biografie treffen.
Andreas Dresen, herzlich willkommen im Kino. Herrlich, war so lange nicht mehr im Kino. Und dann schließe ich gleich an, dass Andreas Dresen den Theodor-Heuss-Preis bekam. Wozu wir ihm ganz herzlich gratulieren.
Vieles geht aber auch per Livestream. So wird die ARD-Buchmessenbühne in der Festhalle Frankfurt von 10 bis 18 Uhr bespielt. Heute waren dort Christoph Magnusson, der Isländer Hallgrímur Helgason oder die US-amerikanische Wahlbrandenburgerin Nell Sink zu Gast. Sink stellte ihren Musikroman Das Hohe Lied vor und kann immer noch nicht glauben, dass sie als Bestseller-Autorin gehandelt wird.
Selbstvertrauen gibt es nicht. Das Selbstbewusstsein gibt es nicht. Es gibt nur den sozialen Status. Und der war bei mir von jetzt auf nachher so 0 auf 100. Das heißt, ich war eine alternde, nach außen hin alleinstehende, exzentrische Amerikanerin. Sie können sich vorstellen, mit welchem Respekt ich behandelt wurde.
Die perfekte Übertragung aus der Festhalle vermittelt fast den Eindruck, als sei man wirklich dabei. Ganz anders wiederum eine Veranstaltung anlässlich der Verleihung des Voltaire-Preises an die Vietnamesin Pham Duan Tran. Sie ist die Mitbegründerin des Liberal Publisher Houses in ihrem Land. Die widerständige Publizistin sitzt seit letzter Woche im Gefängnis. Ihre Kollegen sind per Skype aus ihren Arbeitszimmern in Vietnam zugeschaltet und berichten von den Bedingungen für Journalisten und Journalistinnen in ihrem Land.
Das ist ein verbreiteter Kodex in Vietnam, dass es 4 unangreifbare Personen gibt. Das ist der erste Sekretär der Kommunistischen Partei, der Präsident, der Premierminister und der Sprecher des Parlaments. Das ist ein sehr giftiges und sehr eingeschränktes Umfeld für Journalisten und Verleger.
So, those are the 4 people that the press and the publishers cannot touch, cannot make any even constructive criticism. Those are untouchable.
Um Verantwortung im Umgang mit dem Internet wiederum geht es bei der Veranstaltung Generation Greta und die Politkultur der jungen Generation im ARD-Buchmessenforum.
Also eigentlich haben wir alle so einen kleinen journalistischen Auftrag, weil eben diese Vorsortierung ausfällt. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Das ist einfach eine Anregung zum Selberdenken.
Auch auf das blaue Sofa müssen digitale Messebesucher nicht verzichten. Gestreamt wird allerdings nicht aus Frankfurt, sondern aus Berlin, wo heute zum Beispiel Ulrike Dräsner ihren Roman über Kurt Schwitters vorstellte.
Der Roman setzt ein, als er ins Exil geht, eigentlich kein Zuhause mehr findet und zunehmend zerbricht die Identität.
Und wenn beim blauen Sofa der ARD-Bühne und bei den Veranstaltungen für Fachbesucher Schluss ist, dann gibt es immer noch virtuelle Treffen, zum Beispiel im legendären Frankfurter Hof oder beim Frankfurt Bookfest.
Eindrücke vom zweiten Tag der Frankfurter Buchmesse im Netz von Stefanie von Oppen. In Dresdens Gemäldegalerie Alte Meister wird es ab sofort ein Werk zu sehen geben, um das sich in normalen, also nicht Corona-Zeiten, Menschentrauben bilden. Es ist ein Gemälde Caravaggios, der ja sowieso zu den größten Malern des Barock zählt. Aber dieses hier, das war schon immer Gegenstand von Diskussionen. Ein Jüngling ist darauf, das ist jetzt noch nichts Besonderes, in schwankender Haltung mit, man könnte sagen, provokativem Blick aus dem Bild heraus zum Betrachter gewandt. Und das ist Johannes der Täufer, eine von mehreren Darstellungen Caravaggios mit diesem Titel aus dem Jahr 1602. Und ja, warum die Gemäldegalerie ausgerechnet dieses Bild aus dem Kapitol in Rom ausgeliehen hat, darüber sprach ich vor der Sendung mit der Kuratorin Yvonne Wagner. Guten Abend, Frau Wagner.
Hallo, guten Abend.
Ja, warum eigentlich diese Diskussionen um dieses Bild? Wegen seiner homoerotischen Zweideutigkeit?
Na, das würde ich vielleicht nicht sagen. Also wir bewegen uns ja jetzt auch schon gerade in zwei Welten, beziehungsweise in zwei Epochen. Ich gehe vielleicht mal zurück zur Entstehungszeit. Da war das Gemälde zwar auch schon Gegenstand von Diskussionen, aber weniger wegen einer homoerotischen Darstellung, sondern eher, weil es die typischen Attribute, die eigentlich der Johannes, der Täufer, besitzt, nicht hat, also einfach auf dem Bild nicht zu sehen sind. Das heißt, Caravaggio zeigt uns hier einen Heiligen, der eine wichtige Rolle in der Heilsgeschichte des Neuen Testaments einnimmt, aber er lässt eigentlich die charakteristischen Attribute weg. Normalerweise zeigt er ja auf ein Lamm, oft auch mit einem Spruchband. Das Lamm ist eben das Symbol Christi. Auf dem Spruchband steht dann ja auch Ecce Agnus Dei, also seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und hier sitzt er in dieser äußerst labilen Sitzposition und umarmt einen Widder. Und traditionell hat er aber das Lamm bei sich und einen Hirtenstab, was eben auf seine Rolle als Täufer verweist. Und das macht eigentlich auch den Reiz des Bildes aus. Und für uns heute ist es nochmal eine andere Herausforderung, weil wir auch mit diesen ganzen Themen der Zeit nicht mehr so vertraut sind, natürlich.
Das heißt, worüber redet man heute, wenn man sich mit Caravaggio und mit diesem Bild beschäftigt?
Naja, das, was Sie zum Beispiel sagten, dass das eine homoerotische Darstellung ist, das würde ich, glaube ich, in den alten Inventaren nicht finden. Heute hat man, glaube ich, auch vor diesem Hintergrund, dass man gerne die Biografie Caravaggios als diesen Rebell und diesen rauen Typen, der jemanden umgebracht hat, und das bringt dann vielleicht immer noch mal eine andere Idee in die Deutung, die man aber zu der Zeit sicher so nicht gesehen hat.
Aber das ist ja interessant. Seit wann gibt es denn diese Deutung? Wenn ich an Caravaggio denke, dann geht es eigentlich immer auch darum, um diese Darstellung, die auch auf jeden Fall so eine homoerotische Neigung vermitteln lässt.
Ja, es ist sicherlich eher etwas, vielleicht sogar in den letzten 20 Jahren sehr verstärkt. In der heutigen Kunstwissenschaft jetzt auch, wird das eher schon relativiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es homoerotisch ist. Es hat sicher eine erotische Konnotation, das würde ich auch nicht abweisen. Aber wenn wir das wissenschaftlich betrachten wollen und in der Zeit zurückgehen, also in die Zeit, wo es entstanden ist, da hat man das sicher nicht so verstanden und auch nicht so bezeichnet.
Was ja auch zu diesen Bildern Caravaggios unbedingt dazugehört, ist das Licht. Das sind diese starken Kontraste, der dunkle Hintergrund, dieses Spotlight-artige Licht, das dann auf die Dargestellten fällt. Ist das auch etwas, was dann von anderen Malern so aufgenommen, übernommen wird?
Ja, beispielsweise in den Niederlanden, also die Utrechter Caravaggisten, die haben sich eben diese beiden Aspekte zunutze gemacht und vor allem in der Genremalerei dann auch weiterentwickelt. Da haben wir auch in der Ausstellung einige Beispiele, wo man das sehr schön sehen kann. Also auch Rubens hat sich mit diesen Effekten des Lichts beschäftigt, auseinandergesetzt. Gerrit van Honthorst, aber dann tatsächlich später auch Vermeer. Und dann gibt es eben noch dieses Sujet, also die Themen, die Caravaggio aufgreift. Und er hat in seinen Darstellungen, beispielsweise in der Berufung des heiligen Matthäus, ein Gemälde, was er für die Contarelli-Kapelle schuf, die Jünger an dem Tisch versammelt, um einen Tisch. Und die Kleidung ist auch, also man hat eine ganz, also es hat eine ganz besondere Stimmung und Wirkung. Und auch das wird dann adaptiert, zum Beispiel von den französischen Caravaggisten, die dann gar nicht mehr das biblische Thema, sondern nur noch das Kartenspiel oder diese Szenen in einem Raum mit Kartenspielern aufgreifen und weiterentwickeln.
Das Weltliche sozusagen, ja?
Genau, das Weltliche.
Das Erstaunliche ist ja vielleicht auch, dass dieser Caravaggio mit seinen so weltlichen Darstellungen, auf jeden Fall auf den ersten Blick, dann bei der Institution Kirche ja über lange Zeit sehr gut landen konnte. Ja, oder auch mit dieser Mehrdeutigkeit. Ist das etwas, was auch mit dieser Zeit des Barock zu tun hat, wo das quasi nachgefragt oder akzeptiert war?
Ja, also er hatte ja gelebt in einer Zeit, die auch von der Gegenreformation geprägt ist. Beispielsweise gab es ja Vorgabe, mit den Kirchenbildern auch breite Volksschichten auf eine besonders intensive und verständliche Art anzusprechen. Und in diesem Kontext sind er natürlich auch seine Werke zu sehen. Diese Brutalität oder zeigen das ja auch in diesen Darstellungen.
Naja, ich finde, das sind ja Darstellungen, die etwas Brutales zeigen, aber doch in einer hochästhetisierten Form, ne?
Ja, genau. Also man hat das Schöne, also beispielsweise bei den David- und Goliath-Darstellungen hat man diesen schönen Körper und dann dieses grausame Gesicht des enthaupteten Goliath. Das ist ein sehr starker Kontrast, den er da natürlich auch auf eine besonders ästhetische Weise dennoch uns vor Augen führt. Ein ganz grausames Thema, aber trotzdem sehr ästhetisch. Mhm. Und ich glaube, in diesen Dualität oder auch in diesen Gegensätzen, also mit Hell und Dunkel, mit dieser Schönheit und Anziehungskraft und gleichzeitig das Abstoßende, damit spielt er. Und das macht ihn so besonders und reizvoll.
Johanna Wagner von der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Dort ist ab morgen Caravaggios Johannes der Täufer zu sehen, gerahmt von anderen Gemälden aus der Sammlung. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau hier bei Fazit heute von und mit Ulrike Timm.
Merkur ist in diesen Tagen rückläufig. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Es handelt sich um eine optische Täuschung am Planetenhimmel und bedeutet bloß, dass die Welt ein bisschen aus den Fugen ist. Angeblich passieren außergewöhnlich viele unerwartete Zufälle. Planbarkeit nimmt ab, Intuition regiert. Das Spektakel dauert bis zum 3. November. Vielleicht ein Grund, nicht auf errechnete Prognosen zur US-Wahl zu vertrauen, wobei es dafür bessere Gründe gibt. Das meinen wir auch, zitieren aber gerne aus der Taz, die sich der Frage widmet, warum Astrologie besonders in queeren Kreisen so beliebt sei. Vielleicht, so mutmaßt Peter Weißenburger, klänge die Vorstellung, sich drei rückläufige Merkurwochen lang ins Intuitive schmeißen zu dürfen, einfach so wunderbar nach der Gelegenheit zum Rückzug ins Private via Zauberkunst. Das gilt dann aber doch für alle, oder? Die Frankfurter Buchmesse steht unter keinem glücklichen Stern, aber das hat mit optischen Täuschungen am Himmel nichts zu tun, sondern mit dem bekannten Virus auf Erden. Jürgen Boos, Geschäftsführer der Messe, jammert aber nicht in der Süddeutschen Zeitung, auch wenn man die nun komplett digitale Veranstaltung gleich viermal komplett neu planen musste. Lieber heute als morgen hätte er das Messegedrängel samt Branchenknuddel und geschäftsfördernden Zufallsbegegnungen wieder, und doch wird die Buchmesse seiner Meinung nach auch in Nach-Corona-Zeiten von der Digitalisierung profitieren. Ganz neue Leute würden nämlich Interesse entwickeln, die bislang gar nicht zum Kreis der Besucher gehört hätten. Gerade habe man etwa eine internationale Verlegerkonferenz ausgerichtet, die sonst physisch stattgefunden hätte. Normalerweise wird sie von vielleicht 200 Leuten besucht. Dieses Jahr waren es rund 800 Zugeschaltete. Ein Verleger aus Brunei war dabei, Teilnehmer aus der ganzen Welt trotz Zeitverschiebung. Da müssen Leute mitten in der Nacht aufgestanden sein, um an dieser Konferenz teilzunehmen. Das ganze Interview mit Jürgen Boos finden Sie in der Süddeutschen Zeitung. Hoteliers und ihre Mitarbeiter müssen derzeit seltener nachts aufstehen, kommt ja sowieso kaum noch jemand.
Gerichte in mehreren Bundesländern haben das Beherbergungsverbot zwar mittlerweile gekippt, aber die Verwirrung ist zu vollständig, als dass das der Branche Mut machen könnte. Die Frankfurter Allgemeine fragt, warum beharren viele Politiker trotzdem auf solchen Verboten und sie donnert regelrecht? Wer hätte noch vor ein paar Monaten geahnt, dass im Jahr 30 nach der deutschen Wiedervereinigung das Reizthema Reiseeinschränkung Deutschland derart in Rage versetzen würde? Wer wäre auf den wahnwitzigen Gedanken gekommen, dass die deutsche Kleinstaaterei eines Tages mit einer solchen Wucht wiederkehren und Demarkationslinien kreuz und quer durch das Land ziehen könnte? Jetzt ist der Tag gekommen, nur dass unsere Miniaturherzogtümer zu Bundesländern, Landkreisen und Stadtbezirken geworden sind. Und weiter protestiert die FAZ. Im Gegensatz zur geschlossenen Phalanx der wissenschaftlichen Expertise scheinen viele Politiker allen Ernstes daran zu glauben, dass Corona zwar in kürzester Zeit den gesamten Globus erobern, dann aber zwischen Ostsee und Alpen mit Beherbergungsverboten im Zaum gehalten werden könne, die überdies nur für Touristen und nicht für Geschäftsreisende oder Pendler gelten. Fazit der Frankfurter Allgemeinen: permanente prophylaktische Panik. Schließen wir trotzdem optimistisch. Die Taz stellt einen neuen Podcast vor, der Wirtschaftsmythen aus linker Perspektive dekonstruiert. Davon mag man nun halten, was man will, aber die erstaunliche Titelzeile macht doch mal so richtig Mut. Sie lautet: Wirtschaft ist relativ leicht zu verstehen.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Mit einer letzten Meldung: In der Schweiz hat ein traditionelles Jodelkonzert offenbar zu einem massiven Anstieg von Corona-Neuinfektionen geführt. 600 Menschen nahmen teil. Bis gestern waren 494 infiziert. Die Fallzahlen explodieren wie sonst kaum nirgendwo in Europa. Hier am Fazitmikrofon verabschiedet sich Marietta Schwarz. Gute Nacht und bleiben Sie gesund.